So, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir wollen heute die Predigtreihe im Titusbrief fortsetzen. Und zwar kommen wir heute zu Kapitel 2, den ersten 8 Versen. Wenn wir so in die Mainstream-Medien reinschauen, dann bekommen wir immer wieder mit, wie Personen eigentlich verbal zerrissen werden. Ja, wenn es mal wieder einen Skandal gab, wird das in allen Varianten wird es ausgeschmückt und dann die Personen auch zerrissen. Oder wenn diesen Medien irgendwas auch nicht passt, irgendeine Meinung, dann bekommt man das auch mit. Ja, ob das jetzt den amerikanischen Präsidenten meint oder eine gewisse deutsche Partei, völlig egal. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die müssen sehr aufpassen, was sie sagen, wie sie sagen, was sie leben, wie sie leben und so weiter. Und wie viel mehr müssen dann wir als Christen vorbildhaft sein, ja, wir, die wir jetzt nicht nach der Ehre von einem Land oder der Ehre von einer bestimmten Partei oder so schauen, sondern die wir für die Ehre Gottes leben. Weil wir in einer Welt leben, die nach Fehltritten sucht, die feindlich da gesinnt ist. Deswegen müssen wir da sehr vorbildhaft leben. Weil wir als Gemeinde, wir sind die Öffentlichkeit Gottes, könnte man so sagen. Ja? Durch uns zeigt sich Gott in dieser Welt. Um das geht es ein Stück weit im ganzen Titusbrief, aber auch gerade im Kapitel 2, Vers 1 bis 8. Ich will das vorlesen, aber sogar den ganzen Abschnitt lesen. Das ganze Kapitel 2, werde aber nicht den ganzen Abschnitt heute schaffen und will da dann nächstes Mal weitermachen. Also ich lese Titus 2, Vers 1 bis 15, was uns Gott hier sagt. Du aber, also Paulus redet das zum Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern allen gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Ich will noch beten, dass Gott durch diese Aufforderungen hier direkt zu uns spricht. Vater, du hast dir in deinem Sohn ein Eigentumsfolgen, Volk, das dir gehört, erworben. Und da danke ich dir, dass ich dazugehören darf, auch meine Geschwister hier. Vielen, vielen Dank, Herr, für diese Gnade, für diese heilbringende Gnade, die gekommen ist in unserem Herrn Jesus. Herr, dieses Volk soll gute Werke bringen. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du das Wort hier in der Predigt gebrauchst, dass in deinem Volk gute Werke hervorgebracht werden, dass es Frucht bringt. Meiner und jeder einzelne Charakter verändert wird hin zu Christus, ihm ähnlicher. Vater, das ist unser Wunsch und da hilf uns bitte dabei, deinem Sohn ähnlicher zu werden, in der Heiligung zu wachsen. Da wirke du jetzt bitte in uns, um darin zu wachsen oder bei wem es auch noch gar nicht ist, Herr, dass er überhaupt erst mal dahin kommt. Wirke du, Herr, rede durch deinen Geist hier. Wir brauchen deine Kraft aus der Höhe. Oh, erbarm dich über uns. Danke dafür. Amen. Ich will den Text Vers 1 bis 8 in drei Abschnitte einteilen. Und zwar den ersten Abschnitt wollen wir uns die Motivation anschauen zu dem, um was es in diesem Text geht, nämlich um eine vorbildhafte Lebensweise, damit Gott nicht verlästert wird. Es geht hier um eine vorbildhafte Lebensweise, damit Gott nicht verlästert wird. Zuerst will ich die Motivation vorstellen. Die steht gar nicht in den Versen 1 bis 8, sondern in dem Vers 11 und 12. Deswegen habe ich auch den ganzen Text vorgelesen. Dann wollen wir uns im zweiten Schritt anschauen, was diese vorbildhafte Lebensweise für Männer bedeutet. Das steht dann in den Versen 2 und Vers 6 bis 8. Ja, ich will es nicht so chronologisch durchgehen, sondern erst dann die Männer betrachten. Und dann zum Schluss noch in den Versen 3 bis 5 die Frauen betrachten, was da speziell gesagt wird für eine vorbildhafte Lebensweise. Also zuerst uns die Motivation anschauen, dann für Männer und dann für Frauen. Zuerst aber der Vers 1, da heißt es, du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt. Dazu fordert Paulus den Titus auf und somit, weil wir hier Gottes Wort haben, fordert Gottes Wort seine Kinder auf. Ja, es beginnt ja hier mit aber, du aber rede. Ja, wir haben hier einen Gegensatz. Mit einem Gegensatz fängt der Text hier an und zeigt uns den Gegensatz zu dem letzten Abschnitt, den wir angeschaut haben, in dem es um die Irrlehrer geht. In Vers 10 bis 16 wurde von Irrlehrern gesprochen, die auch reden, lehren, Dinge tun, die gegen die Titus aber vorgehen sollen. Und gegen die wir bis heute vorgehen sollen. Und jetzt heißt es, du aber rede. Ja, das heißt, der Titus, er soll auch reden. Er soll auch lehren. Allerdings, er soll nicht lehren, was sich nicht geziemt, wie wir es in Vers 11 von den Irrlehrern gelesen haben, wo es heißt, indem sie um schändlichen Gewinneswillen lehren, was sich nicht ziemt, ja, für, dass sie selber was davon haben, deswegen lehren sie. Und Titus soll auch lehren, aber nicht diese Dinge, die sich eben nicht geziemen, sondern es heißt hier, was der gesunden Lehre ziemt. Also was sich gehört, das soll er lehren. Diese Dinge, die der gesunden Lehre entsprechen. Und die gesunde Lehre, das haben wir in Vers 1, Kapitel 1, Vers 9 gelesen, ist das Wort Gottes. Ja, wird Titus aufgefordert, dass er Älteste in der Gemeinde einsetzen soll, sodass eine Ordnung da ist. Und eine Grundvoraussetzung, eine der wichtigsten ist, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also hier wird gesagt, diese gesunde Lehre kommt aus dem zuverlässigen Wort, aus Gottes Wort, hier kommt diese gesunde Lehre her und nach der soll der Titus reden. Das sind nämlich die Dinge, die sich geziemen für einen, der zu Gott gehört. Und jetzt werden uns in den restlichen Versen unseres heutigen Predigttextes werden uns Punkte genannt, eine ganze Aufzählung von Dingen, die sich gehören, ja, die sich geziemen. Das gehört sich, wenn man zu Christus gehört. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Bekannten geredet, der einen neuen Firmenwagen bekommen hat. Und der hätte gern ein weniger bonziges Auto bekommen. Ja, dann müsste er weniger daran versteuern, wenn er es auch noch privat verwendet. Aber bei dieser Firma, er konnte eben nur zwischen irgendwelchen dicken Daimlern auswählen. Er hatte gar nicht die Wahl. Weil dieser Firma geht es da um Prestige. Wenn er irgendwo vorfährt, wollen die mit ihrer Werbung da zeigen, dass es eine gute, solide Firma ist, der man, ja, die gut auch Geld verdient, der man vertrauen kann. Ja, wenn man für diese Firma arbeitet, dann ziemt es sich, sich so zu verhalten, beziehungsweise halt so aufzutreten, in dem Fall jetzt mit so einem Auto. Da ziemt es sich. Das gehört sich so. Wie viel mehr sollte es sich für Christen gehören, die nicht Repräsentanten von irgendeiner Firma sind, sondern die Repräsentanten Gottes sind? Nicht, dass wir mit unseren Autos da ein gutes Prestige für Gott abgeben wollen, sondern hier heißt es mit unserer Lebensweise, mit einer vorbildhaften Lebensweise. Diese Veränderung, die kommt aber, wie es hier heißt, aus der Lehre, aus der Predigt, ja, aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Daher kommt diese Veränderung. Ja, nicht indem man einen Anreiz bekommt, viel zu verdienen, soll man dann entsprechend auftreten. Nein, sondern aus Gottes Wort will Gott uns verändern. Und für diese Ordnung hat Gott in der Gemeinde Älteste eingesetzt. Um das ging es dann im ersten Kapitel, die alle anderen Dinge, die sich eben nicht geziemen, abwehren sollen. Und damit kommen wir dann gleich zu unserem ersten Punkt, nämlich der Motivation. Warum soll man so leben, wie es sich quasi geziemt, wie es sich gehört? Aus welchem Grund? Und da lese ich uns aus dem zweiten Kapitel die Verse 11 und 12 vor. Da wird uns über die ganze Aufzählung wird uns jetzt ein Grund gegeben. Warum? Und es fängt an mit denn. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Gott fordert uns oft auf in der Bibel, gute Werke zu tun oder nach seinen Maßstäben zu leben. Aber er gibt uns auch immer einen Grund mit auf den Weg, eine Motivation dafür mit auf den Weg. Ja, anstatt wie ein Diktator einfach nur gehorsam zu fordern, was Gott definitiv tun kann und auch tut, weil er ist der Herr, aber anstatt es nur zu fordern, hilft er uns als ein guter Vater dabei und gibt uns immer wieder genügend Gründe mit. Und hier haben wir gerade gelesen, ja, was der Antrieb für eine vorbildhafte Lebensweise sein soll. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Und sie, also nicht irgendwelche Aufforderungen, Gebote oder irgendwas, sondern die Gnade Gottes unterweist uns, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen, dass wir gottesfürchtig leben. Das tut die Gnade. Ja, wenn wir immer mehr nach Jesu Maßstäben leben wollen, dann sollen wir uns die Gnade im Evangelium anschauen, das Kreuz Jesu anschauen. Das sagt er hier. Das ist die Motivation. In Kapitel 1 haben wir schon einige Charakterschaften gesehen, die zu denen wir aufgefordert werden als Christen. Und jetzt folgen wieder welche. Aber auch in so einem praxisorientierten Brief, wo viel gesagt wird, das Ja, das Nein, selbst da wird immer wieder gesagt, warum? Warum es tun? Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Aus dem Grund soll Titus die Kreter auffordern, entsprechend dieser Gnade zu leben. Und aus dem Grund sind auch wir bis heute dazu aufgefordert, nach dem entsprechend zu leben. Ja, weil Jesus Christus ist erschienen und hat uns Gnade gebracht. Gnade, wo wir Strafe verdient hätten. Er hat uns Frieden gebracht, wo wir nur Zorn verdient hätten. Er hat uns ewige Hoffnung gebracht, wo wir eigentlich ewige Verzweiflung bekommen würden. Er hat uns Freude gebracht, wo wir nur Zähne klappern haben sollten. Er hat uns jeden geistlichen Segen gebracht, wo wir eigentlich nur den Fluch verdient haben. Und eigentlich Verzweiflung haben müssten. Weil er an unserer Stelle verflucht wurde. Dort am Kreuz hat er das alles für uns erbracht. Aus Gnade. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und deswegen, und das ist hier der Grund, der genannt wird. Und deswegen lasst doch auch uns so leben, damit er, der das alles für uns gebracht hat, diese Gnade, damit er nicht verlästert wird, sondern damit er durch unseren Lebensstil in dieser Welt geehrt wird und dass er da gesehen wird. Auch dann, wenn keiner zuschaut, er sieht es trotzdem und er freut sich daran und wird geehrt. Deswegen, Glaube bringt immer eine Gottesfurcht hervor. Das haben wir schon im ersten Vers vom Titus gelesen. In Kapitel 1, Vers 1 heißt es, dass Paulus diesen Brief schreibt, da sagt er, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. Oder ein anderes Wort dafür, die der Gottesfurcht gemäß ist. Ja, dieser Glaube und diese Erkenntnis der Wahrheit ist der Gottesfurcht gemäß. Das entspricht dem. Das soll daraus kommen. Der wahre Glaube, der bleibt nie bei der Bekehrung stehen. Und es wird Christus auch einfordern als der Herr. Er wird es einfordern, weil er als Gnade Gottes erschienen ist. Das ist die Motivation. Und vor dieser Motivation stehen jetzt Punkte für drei Gruppen. Ja, einmal für die Männer, einmal für die Frauen und einmal für Sklaven. Für die steht es jetzt ein bisschen konkreter da, was das bedeutet. Muss es natürlich jeder auf seine Situation ableiten. Okay, Mann und Frau, das ist jeder von uns, Sklave nicht. Aber dass wir es auf unsere Situation daraufhin ableiten, was das für uns bedeutet. Viele dieser Punkte sind Punkte, die dann auch bei den Ältesten Voraussetzung sind. Das sagt er jetzt aber für jeden. Ja, strebt es an, das soll euer Ziel sein. Wer Ältester wird oder sein will, bei dem muss es schon vorhanden sein. Deswegen ist es aber trotzdem wichtig für alle, weil dazu werden wir jetzt aufgefordert. Und deswegen muss ich auch gar nicht mehr so detailliert eingehen, weil wir da schon einige besprochen haben. Aber Gottes Wort legt hier für jede Personengruppe eigentlich den Finger direkt in die Wunde. Zeigt für jede Personengruppe spezifische Dinge auf, die oftmals ein größeres Problem sind wie für die andere Gruppe. Zeigt er jeden eigentlich seine Schwäche auf. Und er beginnt jeweils bei den Alten. Warum? Ja, die Alten sollten in der Heiligung mehr vorangeschritten sein, wie die Jünger im Glauben sind. Deswegen beginnt er hier bei den alten Männern. Aber das heißt jetzt wiederum wie bei den Merkmalen für die Ältesten nicht, dass man dann, okay, ich bin kein alter Mann, ich höre weg und pass wieder auf, wenn ich meine Dinge höre. Deswegen, nee, lehn dich nicht zurück, auch wenn dich das Geschlecht oder die Altersklasse nicht betrifft, weil auch du wirst mal alt. Ja, wenn du jetzt vielleicht noch jung bist, irgendwann betrifft dich das fürs Alter auch mal. Oder wenn du alt bist, solltest du das für die Jungen auch wissen, auch wenn du das nicht mehr wirst. Aber du sollst dann die Jungen lehren, du sollst ein Vorbild für die Jungen sein und ihnen das beibringen, sagt unser Text hier. Ja, oder vielleicht, falls du mal heiraten willst oder jemanden Rat geben willst, sind hier auch gute Dinge, auf die man achten kann, was vielleicht ein guter Partner wäre. Deswegen immer gut, auch bei den anderen Dinge zu wissen. Und wir starten jetzt hier mit den Männern. In Vers 2 und in Vers 6 bis 8. Aber ich lese Vers 2, das betrifft die alten Männer. Damit beginnt er hier. Ja, du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Das gilt für die alten Männer. Das sind, wenn du zu dieser Personengruppe gehörst oder mal wirst, das sind zentrale Punkte für dich. Nüchtern heißt es hier als erstes. Das bedeutet, dass man allgemein mit Verstand sein soll. Ja, also bei Nüchtern geht es nicht nur darum, dass man eben nüchtern vom Alkohol ist. Natürlich, das schließt es mit ein, weil wenn man das nicht ist, hat man auch nicht unbedingt den Verstand. Aber zuerst mal, dass man mit Verstand ist, dass man nachdenkt. Dann heißt es hier ehrbar. Man soll ältere Personen sowieso ehren. Als Jüngere soll man Ältere ehren. Das sagt das Wort Gottes. Schon ganz am Anfang, 3. Mose 19, heißt es, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und ihn ehren. Aber hier werden die Alten aufgefordert, dass sie ehrbar sein sollen. Ja, das heißt, sie sollen es auch wert sein. Du sollst es wert sein, dass du geehrt wirst und dass man vor dir aufsteht. Oder es zumindest im übertragenen Sinn dir Ehre erweist. Du sollst das wert sein. Dass man es nicht nur tut, weil du eben alt bist, sondern weil du ein gutes Vorbild bist. Deswegen sollst du ehrbar sein. Du sollst ein gutes Vorbild für die nächste Generation sein. Besonnen. Das ist so ein Schlagwort im Titusbrief, das auch bei jeder von diesen Gruppierungen vorkommt. Man soll besonnen sein. Und das überschneidet sich eigentlich ziemlich mit dem Wort nüchtern. Ja, das heißt nachdenkend, überlegt sein, durchdacht sein. Nicht einfach irgendwie aus dem Bauch heraus entscheiden oder aus meinen Gefühlen, die vielleicht gerade auf 180 sind. Besonnen, nachdenkend. Und dann noch ein Punkt, was den alten Männern besonders gilt, aber auch jedem, gesund. Und hier werden drei Dinge genannt, in was soll man gesund sein? Gesund im Glauben, gesund in der Liebe und gesund im Ausharren. Gesund, das ist wirklich so ein Stichwort, das im Titusbrief ganz viel vorkommt. Soll darin gesund sein. Und gesund kommt aus dem Wort Gottes. Ja, dass man nicht irgendwelche selbsterdachten Dinge hat, sondern aus dem Wort Gottes gesund ist. Und deswegen das erste, gesund im Glauben. Ja, dass dein Glaube ein Glaube ist, der aus der gesunden Lehre kommt. Ein rechter Glaube, nicht irgendein Glaube, ja, wie man sich es halt selber vorstellt, sondern dass der gesund ist, im Wort Gottes basiert. Nicht einfach nur irgendeine Tradition, einer Tradition folgt, die man irgendwie aus früheren Zeiten kennt. Nein, sondern man soll ein Vorbild sein durch gesunden Glaube, der auf der Bibel basiert. Das meint gesund im Glauben. Deswegen argumentiere nicht damit, ja, das war schon immer so. Nein, sondern argumentiere hier mit der Schrift. Und wenn es da drin steht, dann sag, hier steht's. Und das haben denn die Christen schon immer so gemacht. Aber weil es hier drin steht. Das ist gesund im Glauben, der aus der gesunden Lehre kommt. Und dann sei ein Vorbild in deinem Glauben und auch in deinem Gottvertrauen, das daraus kommt. Ja, dass jüngere Generationen sehen, der steht fest im Vertrauen auf Gott. Der hat einen festen Glauben, der tief in Gott verwurzelt ist. Sei gesund im Glauben. lieber alter Bruder oder älterer. Ja, alt muss nicht heißen, dass man schon über 80 ist. Alt kann einfach nur meinen, man ist älter wie andere. Das zweite, gesund in der Liebe, dass man nicht verbittert, wozu man im Alter eher neigt wie in jüngeren Jahren. Nicht verbittern, sondern in der Liebe gesund sein. Schlag mal mit mir 1. Korinther 13, Vers 4 auf. Ich will bis Vers 7 lesen. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Ja, dass man im Alter so ist, wie es hier beschrieben wird. Dann wären zwischen manchen Generationen keine so Konflikte, wenn diese Liebe da ist. 1. Korinther 13, ab Vers 4. Die Liebe sei langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie erfreut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Gesund sein in der Liebe, dass das bis ins Alter, bis zum letzten Atemzug diese Liebe da ist. Das ist die Aufforderung an alle, aber besonders an die älteren Männer. Gesund in der Liebe. Und dann noch gesund im Ausharren. Dass man standhaft am Herrn bleibt bis zum letzten Atemzug. Standhaft bleiben. Ja, wörtlich heißt dieses gesund im Ausharren, mein wörtlich gesund im Darunterbleiben. Ja, dass man in allen Situationen, in die Gott mich stellen wird, dass man darunter bleibt. Dass man Gott durch Ausharren ehrt. Dass man sich da unter Gottes Willen stellt, was er mir auch aufbürgt, darin bleiben. Nicht leidenscheu sein. Denn Herr Jesus sagt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ja, gesund im Ausharren. Darin zeigt sich, wer zu ihm gehört. Deswegen, lieber älterer Bruder, das sind Punkte, die besonders dich treffen sollen. Es meint immer jeden, das sehen wir gleich, aber die besonders dich treffen sollen, da man im Alter eher zu diesen Dingen neigt. Deswegen bist du den jüngeren Glaubensgeschwistern darin ein Vorbild und verdienst es auch, geehrt zu werden. Das ziemt sich, sagt er hier. Schauen wir Vers 6 bis 8 an. Da geht es dann um die jungen Männer. Und es fängt an mit ebenso. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Ebenso, so fängt es an. Das heißt, die Aufzählung davor gilt genauso den jungen Männern. Eigentlich schreibt er ihnen nur eine Sache, aber er sagt ebenso. Das Ganze davor, das gilt euch genauso. Aber zusammengefasst ist für junge Männer eine Sache wichtig. Und er sagt, ermahne sie, besonnen zu sein. Das ist oftmals bei den Jüngeren ein Problem. Erst nachdenken, heißt es hier, das Besonnen. Nicht meinen, man kann alles, vor allem man kann es besser wie die Alten. Ja, das soll man nicht meinen. Gott gibt sich mit der Entschuldigung, wenn man es mal auf die ganz jungen Männer bezieht, mit der Entschuldigung Pubertät, gibt er sich nicht zufrieden. Ja, sondern auch in dem Alter, sagt er, kann man Besonnenheit haben. Aber wir wissen, es geht nicht aus eigener Kraft, egal in welchem Alter. Es geht nicht aus eigener Kraft. Deswegen, wie kann das gehen? Er sagt hier, ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. Beziehungsweise in Vers 1 hat er gesagt, rede, was der gesunden Lehre ziemt. Durch die Rede, durch die Lehre kann das Ganze passieren. Aber noch ein zweites, sagt er hier zum Titus. Ermahne sie, besonnen zu sein. Und jetzt wie? Indem du dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Der Titus soll sich als ein gutes Vorbild präsentieren und dadurch die guten Werke vorleben. In 1. Petrus 5, Vers 3 heißt es, dass die Ältesten das auch für die ganze Gemeinde machen sollen. Da heißt es, seid nicht die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und als Vorbild sollen die Ältesten das für die ganze Gemeinde sein. Und hier fordert er die Älteren auf, das auch für die Jüngeren zu sein. Da fordert er den Titus auf, weil junge Leute brauchen die Alten, die sich mit ihnen abgeben und es ihnen praktisch zeigen, was sie von der gesunden Lehre predigen. Und dazu muss man nicht erst 70 sein, aber man kann, sondern man kann auch weit älter sein, um dieses Vorbild noch sein zu können. Aber es reicht einfach nur älter wie jemand anderes zu sein, beziehungsweise zumindest älter im Glauben. Titus war so einer, er war älter als diese jungen Männer und deswegen soll er ihnen ein Vorbild sein. Das ist zwar was unsere ganzen Jugendkultur in unserer Gesellschaft widerspricht, ja, wo oftmals gesagt wird, die jungen Jahre, das ist das Eigentliche, danach wollen wir uns ausrichten. Das widerspricht dem zwar, aber es ist biblisch. Und das würde vielen Problemen in unserer Gesellschaft abhelfen. Vielen. Auch eine Gemeinde. Warum sollen auch die jungen Männer so einen Lebenswandel haben? Da heißt es in Vers 8, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Weil er auch bei uns in der Gemeinde sieht, dass es anders ist. Es ist anders wie sonst in diesem Land. Nämlich, das sind schon die Jungen besonnen, nachdenkend, meinen nicht alles besser zu wissen, sind nicht hochmütig, all diese Dinge. Ja, damit der was gegen uns sagen will, da beschämt wird. Und das ist ein Fazit, das kommt bei allen drei Gruppen vor. Immer damit eigentlich die Gemeinde nicht beschämt wird. Das ist immer das Fazit von allen drei Gruppen, warum man so leben soll. Und dann sagt er hier noch, was es dazu braucht. Er sagt, in der Lehre beweise Unverdorbenheit. Ja, das heißt, halte am Wort Gottes fest. Bring nicht deine eigenen Auslegung, wie du es dir eben zurechtlegen willst, rein, sondern halte am Wort fest, was das Wort sagt, sei da unverdorben. Würdigen Ernst, ja, dass man auch eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes vorlebt. Auch darin soll man ein Vorbild sein, eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Und noch, wo soll man noch diese Unverdorbenheit zeigen? In einer gesunden, unanfechtbaren Rede. Dass man eine gut begründete Auslegung der Schrift auch hat. Ja, wieder, dass es gesund ist, dass es nicht anfechtbar ist. Für wen? Für die, um die es ging im vorigen Abschnitt. Ja, dass die Irrlehrer, dass sie da nichts angreifen können, nichts Falsches reinbringen können, weil jeder das gleich erkennt. Ja, weil jeder durch eine gute Lehre im Wort Gottes fest ist und wenn jemand kommt und was anderes erzählt, dann erkennt man das gleich. So soll es der Titus vorleben, mit einer gesunden, unanfechtbaren Rede. Darf man noch mit mir auch 1. Petrus 3, Vers 16 euch anschauen. Das fasst es alles gut zusammen, diesen ganzen Punkt. 1. Petrus 3, Vers 16. Habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Habt ein gutes Gewissen, lebt so, dass ihr wirklich immer ein gutes Gewissen da haben könnt, damit, wenn jemand über euch was sagen will, er eigentlich das sich entweder als falsch herausstellt oder eigentlich gar nichts findet, weil er sieht, die leben so, ich kann dem nichts ankreiden. Habt dieses gute Gewissen durch das, wie ihr lebt. Und dann schauen wir uns noch den letzten Punkt an. Das sind die Frauen. Jetzt haben wir die Motivation gehabt und jetzt haben wir uns die Männer angeschaut. Jetzt noch die Frauen. Das ist Vers 3 bis 5. Was ist nach einer gottgefälligen Männlichkeit, was ist eine gottgefällige Weiblichkeit? Ein paar Punkte hier. Ja, das ist nicht alles, aber ein paar wichtige Punkte, die dafür stellvertretend sind. Ich lese Vers 3 bis 5. Ebenso die alten Frauen, also Rede zu den alten Frauen. Ebenso sollen die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen sein, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, sondern Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Also es beginnt wieder mit ebenso. Ja, ihr merkt, das kommt in diesem Abschnitt oft vor, dieses Wort, weil das bisher Gesagte, das gilt auch den Frauen. Was bisher bei den Männern gesagt wurde, gilt genauso den Frauen, auch wenn es natürlich spezifischer für die Männer war, genauso wie jetzt das, was jetzt kommt, spezifischer für die Frauen ist. Es ist trotzdem was, das allgemein gilt. Und da sagt er, das Erste, die alten Frauen, beginnt wieder bei dem Alter, sie sollen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen sein. Dieses Wort, dem Heiligen angemessen, hat mit dem Heiligtum zu tun. Weil auch Frauen sind Priester des heiligen Gottes in seinem Haus und sollen sich dementsprechend auch verhalten, als Priester Gottes. Ja, wir sind von dieser Welt abgesondert und das soll man auch sehen. Das ist die Botschaft dieses Textes, aber auch des ganzen Titusbriefes. Das soll man sehen, dass man abgesondert ist. Nichts damit zu tun hat, aber abgesondert, besonders für Gott lebend. Also in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, ja, wie es sich quasi ziemt. Dann das Zweite, nicht verleumderisch. Das meint, dass man über jemanden Unwahres verbreitet, um dessen Ansehen zu schaden. Das Wort, das hier heißt, verleumderisch, heißt Diabolus. Vielleicht kennt ihr den Namen Diabolos, ist eigentlich der griechische Name für den Teufel, weil Klatsch und Tratsch, das sind teuflische Dinge, wenn man verleumderisch ist, wenn man andere verleumdet. Das sind teuflische Dinge und bringt vieles, vieles durcheinander. Was ja auch der Name Satan bedeutet, der Durcheinanderbringer. Das sind Dinge, die oftmals die alten Frauen betrifft, oder speziell sie, wiederum jeden, aber speziell, nicht verleumderisch sein. Dann nicht Sklavinnen von vielem Wein sein. Ja, das war wohl damals nicht nur bei Männern ein Problem. Hier heißt es nicht, dass man gar kein Wein trinken soll. Aber man soll kein Sklave davon sein. Sondern von wem soll man Sklave sein? Allein von Gott. Ja, Kapitel 1, Vers 1. Geht schon so los. Paulus, Sklave Gottes. So hat er sich gesehen. So sollen es auch wir sein. Von nichts anderem. Ja, ist es egal, ob es der Wein ist oder irgendwas anderes. Nicht ein Sklave von anderen Dingen sein. Ja, wenn man jetzt als ein Sklave geboren wird von einem Menschen, dann kann man da nichts dagegen machen, soll da auch nicht rebellieren, das wird uns dann die nächste Predigt zeigen. Aber in diesen Dingen, die du bestimmen kannst, und das ist zum Beispiel beim Wein, beim Alkohol so. Deswegen prüf dich, ob es nur Genuss ist oder man nicht mehr ohne kann, man Sklave ist. Aber dann wird noch positiv gesagt, was sollen sie denn sein, die Frauen? Sie sollen nicht so sein, nicht so, sondern Lehrerinnen des Guten. Frauen sollen lehren. Frauen sollen lehren. Aber, wir lesen natürlich sonst, wenn wir die ganze Bibel mal vergleichen, Frauen sollen jetzt nicht hier vorne, wie ich jetzt, die Gemeinde lehren, die gesamte, das ist der Auftrag an die Männer, aber sie sollen die jüngeren Frauen lehren. Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen. An anderen Stellen wird auch noch gesagt, dass sie ihre Kinder unterweisen sollen. Und wenn man das mal zusammenzählt, dann sind es vielleicht circa 2/3 von den Leuten, die hier in der Gemeinde sind. Das ist eine große Verantwortung, die ältere Frauen haben. Wen sie auch lehren sollen. Ob dieses, dass sie Lehrerinnen des Guten sein sollen, dass sie die jungen Frauen unterweisen sollen, ob das jetzt so ein Lehren meint, wie dass man zum Beispiel hier so ein klassisches Frauenfrühstück machen würde und dann würde eine Frau hier nach vorne kommen an die Kanzel und würde so lehren, oder ob es mehr einfach nur so ein praktisches Anleiten meint. Vielleicht würde ich auch so im Einzelnen oder nur mit wenigen. Das sagt jetzt der Text nicht genau aus. Aber was er aussagt ist, dass es die Aufgabe von älteren Frauen ist. Und wiederum, älter kann man auch schon mit 25 sein. Wenn man reif im Glauben ist, kann man das auch schon für jemand 17-Jähriges sein. Jetzt folgen 7 wichtige Dinge, von denen es natürlich noch mehr gibt, aber hier 7 wichtige Dinge, in was sollen Ältere die Jüngeren lehren? Und mal speziell auch ältere Frauen, die jüngeren Frauen. In was? Was sollen sie ihnen beibringen? Und damit gleich am Anfang was gesagt, was wohl sehr schwer ist, die Männer lieben. Sie sollen Lehrerin des Guten sein, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben. Das ist wohl nicht so einfach. Das muss man lernen. Aber wenn es hier steht, dann kann man es auch lernen. Das ist gut. Das Zweite, ihre Kinder zu lieben. Ja, nicht nur diese kleinen, süßen, 10 Wochen alten Babys, die wir vorhin hier noch gesehen haben. Ja, nicht nur die lieben, sondern sie in jedem Alter lieben, auch wenn es schwieriger ist. Und sie wirklich so lieben, dass man sie deswegen auch recht in der Furcht vor Gott auferzieht. In der Gottesfurcht erzieht. Ja, vor Gott als im Auftrag von Gott sie erzieht. Es sind ja Gottes Kinder. Nicht, dass alle schon zu Gott gehören, aber dass sie Gottes Geschöpfe sind und Gott erzieht sie, aber er will die Eltern dazu gebrauchen und natürlich besonders die Mütter. Geht schon biologisch kaum anders. Also die Männer zu lieben und die Kinder. Die Liebe, die steht an erster Stelle und das sind Dinge, die kann man lernen. Das ist eine Aufgabe für die Älteren. Dann das Dritte, besonnen zu sein. Ja, haben wir gesehen, das kommt bei jeder Gruppe kommt es vor. Jede Gruppe, in jedem Alter muss man besonnen sein. Ja, und auch so ein überlegtes Handeln, das gilt genauso auch für Frauen. Keusch heißt es dann, dass sie keusch sein sollen. Das Wort keusch ist, andere Worte dafür sind rein, züchtig, von schamhafter Zurückhaltung sein. 1. Petrus 3 redet bei Frauen von einem sanften und stillen Geist, der vor Gott sehr köstlich ist. Das ist auch so eine Beschreibung von diesem Keuschsein. Ein sanfter und stiller Geist. Ja, das ist zwar nicht so ganz genau beschrieben, was es in allen Dingen meint, aber eher diese zurückhaltende Art. Dass Frauen nicht die sein sollen, die überall vorne dabei alles aufmischen müssen, sondern keusch. Das, was Gott sehr köstlich ist, das sollen die Älteren, Jüngeren beibringen. Mit häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein, heißt es dann weiter. Dinge, die teilweise in der Öffentlichkeit heute negativ gesehen werden, ja, vielleicht gerade auch in diesen Mainstream-Medien, die ich am Anfang beschrieben habe. Und wenn da vielleicht mal wieder sowas gesagt wird, dann kann es gleich zu so einem Aufschrei kommen, wenn man dann solche Dinge sucht, um mal wieder sowas präsentieren zu können. Aber hier wird es uns im Wort Gottes gesagt und wir wissen, Gott hat uns gemacht, er weiß, wie es am besten ist. Das Haus mit häuslichen Arbeiten, das meint nicht nur den Herd. Ja, ein Haus, das steht in der Bibel immer für die ganze Familie auch. Mit diesen Dingen beschäftigt zu sein. Damit schließt natürlich den Haushalt wiederum mit ein. Aber vor allem Kinder, das sind eine große Verantwortung, die Gott uns da gegeben hat. Wichtig. Wenn man das vernachlässigt, das sieht man in unserer Gesellschaft. Und da kommt es natürlich dann auch immer wieder drauf an, nicht jede Frau ist verheiratet und hat somit einen Mann zu lieben. Und nicht jede Frau oder jedes Ehepaar kann Kinder bekommen und können somit lernen, ihre Kinder zu lieben. Und von dem her muss man das auch immer wieder an seine Situation anpassen, was es dann heißt, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein. Aber hier wird uns der Grundsatz genannt. Und in dem Zusammenhang will ich uns aus Sprüche 31 einige Verse vorlesen, zur Erinnerung daran. Das sind nämlich Worte von einer Mutter, die ihr Sohn aufgeschrieben hat. Weise Worte einer Frau, die wir hier in Sprüche 31 finden. Aber ihr Sohn hat es dann aufgeschrieben und sagt, ich lese mal ab Vers 10, aber ich springe auch ein bisschen. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Das ist der höchste Wert, den man in dieser Welt haben kann. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Sie gleicht Handelsschiffen, die von weit her holt sie ihr Brot herbei. Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Speis ihrem Haus und das Angemessenen ihren Mägden. Sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es. Von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Ich lese weiter ab Vers 25. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist ihr auf ihrer Zunge. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus, das Brot der Faulheit isst sie nicht. Und jetzt, das finde ich immer so ein schöner Abschluss. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Und er sagt quasi, viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände und in den Toren sollen ihre Werke sich rühmen. Das war hier keine einfältige Frau, auch wenn sie mit häuslichen Arbeiten beschäftigt war. Keine einfältige Frau, die nicht mehr drauf gehabt hätte oder halt faul war. Es war eine Gottesfürchtige, die das Wohl ihrer Familie nicht für irgendeine andere Sache, für ihre Karriere oder sonst was aufgab. Und sie war die Hilfe als Frau, die Gott für ihren Mann gemacht hat. Das nächste, sie soll gütig sein, beziehungsweise die Älteren sollen die Jüngeren lehren, gütig zu sein. Zu ihrem Mann, zu ihren Kindern, zu anderen, gütig. Und das letzte, der siebte Punkt, den eigenen Männern sich unterzuordnen. Wir Menschen, wir sind von uns aus nicht unbedingt unterordnend. Ja, in gewissen Dingen fällt uns das schon bei Gott schwer. Da ist egal, ob man Mann oder Frau ist. Aber das kann man lernen. Es soll einem beigebracht werden. Auch wenn das für uns schwer ist. Die Älteren sollen die Jüngeren anleiten dabei. Weil aus anderen Bibelstellen wird klar, dass der Mann das Haupt der Ehe und auch der Familie ist. Deswegen Unterordnung. Deswegen, wenn wir jetzt diesen Abschnitt über die Frauen durchhaben, habe ich an euch, liebe ältere Schwestern, auch wieder eine Frage. Nimmst du diesen Auftrag wahr von Gott? Nimmst du diesen Auftrag wahr, den Jüngeren das beizubringen? Und liebe jüngere Schwestern, lasst ihr euch das auch sagen und lernt es, um es dann später auch mal weitergeben zu können. Der Grund dafür wird uns auch hier wieder genannt, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Für verlästern steht hier das Wort blasphemeo. Da kommt unser Wort Blasphemie her. Das bedeutet ja Gotteslästerung. Ja, wer anders lebt, der lästert Gott. Deswegen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ich will den ganzen Abschnitt zusammenfassen mit Psalm 26, Vers 3. Psalm 26, Vers 3 heißt es, denn deine Gnade, also Gottes Gnade, denn deine Gnade war mir vor Augen und in deiner Wahrheit wandelte ich. Er ist in Gottes Wahrheit, ja, nach Gottes Wahrheit, so wie es Gott gefällt, so wie es sich Gottes geziemt, ist er gewandelt, hat er gelebt, wie? Mit der Gnade Gottes vor Augen. Das fasst unseren Abschnitt sehr gut zusammen. Ja, weil Gott rettet dich nicht einfach nur vor der Hölle, sondern Gott will dich auch vor dir selber retten. Mit deinen sündigen Neigungen will er dich retten, indem er dich heiligt, indem er dich verändert. Und wenn er das Werk der Wiedergeburt an dir getan hat, dann sollst du ihn durch deinen Lebensstil ehren. Ein Lebensstil, der ihm entspricht und der ihn nicht verlästert. Sodass man dann im Alter eine Sache von dir sagen kann. Das ist die letzte Bibelstelle, Psalm 92, ab Vers 14. Dass man das dann im Alter von dir sagen kann. Psalm 92, ab Vers 14. Die, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter, also wenn sie alt sind, noch im Greisenalter gedeihen sie, sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Warum? Warum soll man das im Alter von uns sagen können? Denn die Gnade Gottes ist erschienen und unterweist uns. Das ist unsere Motivation, die wollen wir uns nächstes Mal genauer anschauen. Aber ich will ihm noch danken, dass seine Gnade erschienen ist. Ich bete noch. Vater, da danke ich dir so sehr für deinen Sohn, unseren Herrn Jesus, der uns diese Gnade gebracht hat. Vater, jetzt wollen wir leben, wie es diese Gnade geziemt, wie es dich ehrt, wie es zeigt, dass wir zu dir gehören. Und darin hilf du uns bitte. Herr, wir brauchen dich dazu, dass du das in uns wirkst. Wir können es von uns aus nicht. Manchmal sind wir sogar zu faul, um es zu wollen. Herr, erbarm dich und unterweise uns darin. so dich ehren. Du bist es wert, Herr, und dich lieben wir. Danke, dass du es wirkst und dass du vollbringst. Dass du es alles vollbringst. Danke dir. Amen.